Kurznachrichten. Beklagte ich doch bei der letzten Runde Sarah Wagenknecht den langen Abstand zwischen zwei Wochenschauen, so ist sie jetzt fleißig.
Sarah kommt.
Und ich darf für den jetzigen auch die lieben Faschisten und Faschistin Tonton begrüßen. Sie nennt ihn nämlich der leise Faschismus.
Leise rieselt der Schnee.
Der sie oft unterstützende Tino Eisbrenner.
Ich finde schon bemerkenswert, dass sich all die, die sich wortreich und zu Recht über Trump und das Eis und das Heraufziehen eines amerikanischen Faschismus empören, diesen leisen Faschismus mitten in Europa mit eisigem Schweigen übergehen, wenn sie ihn nicht sogar begeistert unterstützen und rechtfertigen. Ich rede von der Sanktionierung von EU-Bürgern, aktuell vor allem Journalisten und Publizisten. Da gibt es einen Frontalangriff auf die Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit und unsere Qualitätsmedien. Denen ist das überwiegend komplett egal. Bürger, die kein Gesetz verletzt haben, ökonomisch und sozial auszulöschen, ausdrücklich um ein Exempel zu statuieren und andere einzuschüchtern und zum Verstummen zu bringen, das ist schon nicht mehr nur einfach grobes Unrecht. Das ist Faschismus.
Zu dieser Erkenntnis kommt Sarah Wagenknecht 2026. Ich erinnere an das Grundlagenvertragsurteil von 1973, Bundesverfassungsgericht, 31. Juli. Das Deutsche Reich ist nicht untergegangen, es besteht fort. Es ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs, sondern mit ihm als Staat identisch, allerdings räumlich beschränkt auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes. Die Kernaussagen: Das Deutsche Reich besteht völkerrechtlich fort, es ist jedoch nicht handlungsfähig, die BRD ist nicht Rechtsnachfolger, sondern teilidentisch, die DDR wurde als eigener Staat im völkerrechtlichen Sinne anerkannt. 1973, diese Linie wurde 1987, aber auch in Entscheidungen nach der Wiedervereinigung fortentwickelt. Na was und wie auch immer, antifaschistisch war die Bundesrepublik Deutschland jedenfalls nie, aber führe dahin. Ich betrachte die Wiederherstellung von Faschismus um 2016 als abgeschlossen. Woran mache ich das fest? An der völligen Gleichschaltung der Medien, vor allem in der Ukraine-Frage, des nicht mehr Zulassens anderer Meinungen, aber auch fehlender Darstellungen von politischen Würdenträgern der anderen Seite. Alexander Teske, damals selbst bei der Tagesschau Autor des Buchs Inside Tagesschau, antwortete mir, die Journalie habe ab 2015 die Narrative, was ich mit Erzählungen übersetze, der Regierung übernommen. Ich nehme das mal so hin, erinnere, dass bis 2014 durchaus in der Sache kein monolithischer Block zu sehen war. Voran preschten auf jeden Fall Spiegel und Stern. Bei ersterem wissen wir einiges um die Finanzierung. Im öffentlich-rechtlichen Bereich gaben aber selbst Georg Restle und Anja Reschke, man kann es heute auf YouTube finden, Dinge wieder, die eigentlich eher in dieses Format passen würden. Hier müssen sich um 2015 Überzeugungen geändert haben oder es gab Empfehlungen, freundschaftliche Ratschläge.
Auch das ukrainische Militär terrorisiert die Zivilbevölkerung. Es trägt den Krieg mit Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer. Es nimmt kaum Rücksicht auf die Not der Menschen und auf deren Leben offenbar noch weniger. Dies kann, dies darf Europa nicht dulden. So wie Moskau mitverantwortlich ist für eine Soldadeska, die Unschuldige entführt, foltert und mordet, so tragen Europas Regierungen Mitverantwortung für das rücksichtslose Töten einer Regierung, der sie selbst zur Macht verholfen haben. Deshalb braucht es jetzt eine klare Botschaft an die Machthaber in Kiew. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung muss beendet, der Artilleriebeschuss von Wohngebieten sofort eingestellt werden. Wenn nicht, macht sich Europa mitschuldig. Dann sind die getöteten Zivilisten im Häuserkampf von Donetsk oder Luhansk auch unsere Toten.
Der Restle Georg zu Beginn des Konflikts. Und auch hier, liebe Gasverbraucherinnen und Verbraucher, Ron.
Westliche Energiekonzerne haben nämlich schon längst ihre Ansprüche angemeldet auf die Erdgasvorkommen des Landes. Und die US-amerikanische Politik spielt dabei mit. Dabei geht es weniger um die Unabhängigkeit der Ukraine, sondern darum, wer am Herzen Europas in Zukunft das sagen.
Allein der Begriff westlich, den gibt es ja heute gar nicht mehr. Ist man nun ein Böser, wenn man das böse Wort Faschismus sagt? Oder gar Staatsfeind? Ich meine nicht. Es ist ja nie auch alles Faschismus. Die Straßenverkehrsordnung im Dritten Reich mag fortschrittlich gewesen sein. Oder Zivilrecht in der DDR nachzulesen im Plötz. Die 1988 veröffentlichte Ausgabe wurde in den 90er Jahren vom katholischen Weltbild Verlag als Reprint ausgegeben. Und hier loben BRD-Juristen das Zivilrecht der DDR, welches nicht am kaiserlichen Recht ausgerichtet war, sondern modern und fortschrittlich. Auch in der Popkultur fand der Begriff oft Verwendung. Die Sex Pistols, Kunstobjekt von Malcolm McLaren und seiner Gattin Vivian Westwood, regten hier an, das britische Königshaus als faschistisch zu betrachten. Die elektronische Kapelle Heaven 17 einige Jahre später mit dem Titel We Don't Need This Fascist Groove Fan. Die Musikindustrie konnte somit in den kapitalistischen Verwertungsgebieten Profite auch von linken Jugendlichen generieren und Fortschrittlichkeit vortäuschen. Für die Menschen in den sozialistischen Gebieten wurde nicht zuletzt mit Verwendung dieser Begriffe ein breiter Meinungsdiskurs simuliert. Gerade der letzte Titel von Heaven 17 fand sich oft im Programm von Jugendradio DT64. Hier befasst sich das Ensemble MDC mit dem politischen Konservatismus des US-amerikanischen Schauspielers John Wayne, der mal zu Gehör gab, in seinen Filmen wäre ausschließlich das Pferd nackt. John Wayne was a Nazi, der Titel. Nun Sarah Wagenknecht, Nachrichter David Precht, Sitz. Das nenne ich auf Nummer sicher gegangen, aber hören wir.
Und nun. Das Dossier.
Wenn man die Einschränkung der Meinungsfreiheit in westlichen Gesellschaften und gerade auch in Deutschland anspricht, da wird man ja vom Mainstream oft hingestellt, als sei man irgendwie paranoid. Was? Wo sei denn da was eingeschränkt, sagen sie dann. Jeder könne doch sagen und posten, was er wolle. Hin und wieder kommt sogar noch mal jemand ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, der nicht die Meinung der Bundesregierung vertritt. Also, was wollt ihr eigentlich? Wir sind doch ein liberales Land. Und klar, also gegen Hass und Hetze, gegen Beleidigung und offene Falschinformationen, da müsse man doch etwas machen. Das sei immerhin im Interesse einer wehrhaften Demokratie. Aber solange jemand nicht ausfällig wird, Volksverhetzung betreibt oder falsche Behauptungen verbreitet, sei doch die Meinungsfreiheit gewahrt und jeder kann erzählen, was er oder sie will.
Wie wir das hier tun, auf YouTube, der Webseite unseres US-amerikanischen Hegemons.
Niemand wird in westlichen Demokratien einfach so abgeholt, in einen finsteren Kerker gesteckt, gefoltert oder womöglich umgebracht. Es sind die Anfänge. Und es ist der Trend zur Außerkraftsetzung des Rechtsstaats und zu einem faschistoiden Autoritarismus, der einem trotzdem Angst machen muss. Für die USA ist diese Diagnose inzwischen ja sogar im Mainstream angekommen und wird in den hiesigen Medien laut beklagt, dass zum Beispiel die Abschiebebehörde ICE mindestens teilweise in einem rechtsfreien Raum von Willkür und Abschreckung operiert, lässt sich kaum mehr leugnen. Und da geht es ausdrücklich nicht um die Frage, ob die Migration in die USA in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen ist und Abschiebungen deshalb berechtigt oder sogar notwendig sind. Aber eine Vervielfachung der Zahl der Toten in ICE-Gewahrsam und zwei öffentliche Morde, nämlich an René Good und an Alex Pretty, beide mit polizeilicher Notwehr nicht im geringsten zu rechtfertigen, beide im Grunde öffentliche Hinrichtungen. Das zeigt, dass man sich auf rechtskonformes staatliches Handeln in den USA nicht mehr unbedingt verlassen kann.
In Erinnerung an die McCarthy-Ära oder auch die Berufsverbote für Kommunisten in der Bundesrepublik Deutschland, übrigens unter Brandt eingeführt, möchte ich sagen, so ganz neu ist das aber nicht.
Ich rede von der Sanktionierung von EU-Bürgern, aktuell vor allem Journalisten und Publizisten, die der EU-Rat aufgrund ihrer nicht konformen Meinung auf sogenannte Sanktionslisten setzt und sie dadurch in einen rechtsfreien Raum verbannt, in dem für deutsche Staatsbürger das Grundgesetz und die deutschen Gesetze nicht mehr gelten, in dem es keine Menschenrechte und keinen Anspruch auf rechtsstaatliche Verfahren mehr gibt, in dem man ökonomisch ausgelöscht und aller Freiheiten beraubt wird. Und obwohl diese Praxis mit elementarsten Regeln des Rechtsstaats bricht, ist sie in den großen Medien kaum ein Thema, weshalb viele Menschen davon schlicht nichts wissen. Und deshalb, und weil es zu diesem schreienden Unrecht dringend mehr Gegenöffentlichkeit braucht, will ich das heute zum Thema meiner Wochenschau machen. Denn auch wenn derzeit noch relativ wenige EU-Bürger betroffen sind, kann der Kreis der Sanktionierten jederzeit per EU-Beschluss ausgeweitet werden. Dazu braucht es keine Staatsanwälte, keine Gerichte, keine gesetzliche Grundlage. Und allein durch diese völlige Willkür, also weil es nahezu jeden treffen kann, der außenpolitisch nicht die Meinung von Merz, Macron oder Kallas teilt, und wegen der wirklich grausamen Folgen für den es trifft, sind die Sanktionslisten natürlich zugleich ein probates und bewusst eingesetztes Abschreckungs- und Einschüchterungsinstrument, um die gesamte nicht mainstream-konforme Öffentlichkeit zur Selbstzensur zu zwingen, ganz nach Mao Zedongs Lieblingsmotto, bestrafe einen, erziehe 100. Worum geht es also? Bei dem Begriff Sanktionen denken die meisten vermutlich an Wirtschaftssanktionen. Solche Sanktionen hat der Westen schon oft gegen missliebige Länder verhängt und seit 2022 hat die EU ein Sanktionspaket nach dem nächsten gegen Russland beschlossen. Gegen russisches Öl, russische Kohle, russische Banken, russisches Gas, russische Dreiräder oder stopp, vielleicht waren es auch europäische Dreiräder, bei denen kriegsentscheidend ist, dass russische Kinder nicht mehr mit ihnen fahren. Also man verliert inzwischen den Überblick, jedenfalls alle möglichen Produkte dürfen nicht mehr von Russland gekauft oder an Russland geliefert werden. Eine Praxis, die das Land angeblich ruinieren soll, aber bisher nur die Energiepreise in Europa und speziell in Deutschland durch die Decke und die hiesige Wirtschaft in die tiefe Krise getrieben hat. Im letzten Jahr ist die EU erstmals dazu übergegangen, Sanktionen nicht mehr nur gegen Bürger anderer Staaten, also bevorzugt Russen, zu verhängen, sondern eben auch gegen EU-Bürger selbst. Sanktionen sind ja eigentlich ein Instrument der Außenpolitik. Und dass ein Land oder ein Staatenverbund wie die EU seine eigenen Staatsbürger sanktioniert und sie damit außerhalb des Rechtsstaats stellt, denn für Sanktionierte gelten die Gesetze nicht mehr. Sie können enteignet und ihrer Freiheit beraubt werden, obwohl sie kein Gesetz verletzt haben. Also diese Außerkraftsetzung rechtsstaatlicher Verfahren ist durchaus neu und ungewöhnlich. Der größte Teil der Sanktionierten lebt allerdings zumindest nicht in der EU, etwa die deutschen Blogger Thomas Röper und Alina Lipp, die in Russland leben und arbeiten. Trotzdem sind die Folgen auch für sie keine Lappalie. Also wenn sie noch Geld oder Vermögenswerte in der EU gehabt haben sollten, dann sind die jetzt weg. Und falls sie noch Eltern, Geschwister oder Freunde hier haben, dürfen sie sie nicht mehr besuchen. Seine alte Mutter nicht mehr sehen zu können, wenn sie kurz vorm Sterben steht, ist ganz sicher eine ziemlich schlimme Sache. Und auch in ihrem Fall, es gibt keine Straftat, keinen Gerichtsbeschluss, sondern das Delikt, das zur völligen Rechtslosigkeit führt, lautet pro-russische Propaganda. Der Vorwurf ist also, dass ihre öffentlichen Meinungsbeiträge in der Regel die Meinung der russischen Regierung wiedergeben, was in den konkreten Fällen wahrscheinlich zutrifft. Es ist ja auch zutreffend, dass die Meinungsbeiträge der selbsternannten deutschen Qualitätsmedien in der Frage von Krieg und Frieden in der Regel der Meinung der deutschen Regierung entsprechen. Ein Fall für das Strafrecht ist beides nicht, denn es gibt in Deutschland auch kein Gesetz, das es verbieten würde, die Welt so zu sehen, wie Putin sie sieht. Das kann man für falsch halten, aber es ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Deshalb gibt es eben auch keine rechtsstaatlichen Verfahren, sondern Sanktionslisten, denn dafür braucht man keine rechtliche Grundlage.
Wagenknecht befasst sich mit dem Fall Jacques Beau. Schweizer Militär, NATO-Geheimdienstmann. Bei einer entsprechenden Petition zählt ihr Erzähler zu den Erstunterzeichnern. Patrick Barb regte diese an. Er ist im Bündnis Sarah Wagenknecht organisiert.
Tatsächlich wird keinen der beiden irgendein Verstoß gegen ein Gesetz vorgeworfen. Die soziale Todesstrafe wurde nicht von Gerichten verhängt, sondern von Regierungen. Die schlagen nämlich im EU-Rat vor, welche unbotmäßigen Untertanen sie gern auf die Sanktionsliste setzen möchten. Der Rat segnet das in der Regel ab und versieht die Listung mit einer dürren Begründung. Als Grund für die Sanktionierung des Schweizer Publizisten Jacques Beau heißt es etwa lapidar, er sei regelmäßig Gast in pro-russischen Medien, also wohlgemerkt nicht in russischen, sondern in pro-russischen, was immer das sein soll. Er fungiere als Sprachrohr für pro-russische Propaganda und würde Verschwörungstheorien über die Gründe des Ukraine-Kriegs verbreiten. Die Vorwürfe sind so schön unkonkret, dass sie eigentlich gegen jeden erhoben werden könnten, der das NATO-Narrativ nicht teilt. Der Ukraine-Krieg sei deshalb begonnen worden, weil ein Wahnsinniger im Kreml plötzlich Expansionsgelüste hatte. Das Boot betont, dass er seine sämtlichen Aussagen nicht mit russischen, sondern ausschließlich mit westlichen und ukrainischen Quellen belegt hat, interessierte die EU nicht. Schließlich kann man ja auch mit westlichen Quellen pro-russische Propaganda machen. Aber was ist das eigentlich? Ist man schon pro-russisch, wenn man nicht wie der deutsche Außenminister der Meinung ist, dass Russland unser ewiger Feind ist? Ist es pro-russisch, der NATO eine Mitverantwortung am Ausbruch des Ukraine-Krieges zu geben? Ist es pro-russisch zu bezweifeln, dass Putin in naher Zukunft einen Überfall auf die NATO plant und wir deshalb jetzt wie die Wahnsinnigen Waffen kaufen und aufrüsten müssen? Was in der amerikanischen McCarthy-Ära das unamerikanische Verhalten war, das einen um seinen Job und im Zweifel sogar ins Gefängnis bringen konnte, ist heute der Vorwurf, pro-russische Meinungen zu vertreten. Wie eine offene Debatte über Außenpolitik noch möglich sein soll, wenn diejenigen, die die Regierungsmeinung kritisieren, mit der ökonomischen und sozialen Auslöschung rechnen müssen, muss man sich nicht fragen. Denn offenbar geht es ja genau darum, dass eine offene Debatte zu außenpolitischen Fragen nicht mehr erwünscht
und das exakt 2016 eingeführt. Deshalb war ich mir auch sicher, dass kriegerisches Handeln folgt. Nach meiner Beobachtung von russischen Medien glaubten die Russen zu dieser Zeit noch an Minsk II. Erst um 2018 schwenkten sie um. Aber lassen wir uns noch den zweiten Fall erklären. Da geht es um einen linken Kameraden.
Der Fall Hüseyin Doğru übrigens ist sogar noch krasser. Auf seiner mittlerweile gesperrten Medienplattform Red Media wurde der russische Überfall auf die Ukraine nämlich ausdrücklich kritisiert und über Repression gegen Oppositionelle in Russland berichtet. Etwa in einem Beitrag über den Soziologen und Kriegsgegner Boris Kagalinski, der in Russland zu 5 Jahren Haft verurteilt wurde. Dass diese Artikel die Meinung der russischen Regierung wiedergegeben hätten, lässt sich schwer behaupten. Doğru's Schwerpunktthema allerdings ist nicht Russland, sondern der Nahe Osten. Damit wird bei ihm auch explizit die Verhängung von Sanktionen begründet, nämlich mit seiner pro-palästinensischen journalistischen Arbeit. Damit schüre er nämlich Zwietracht und unterstütze damit die destabilisierenden Aktivitäten Russlands. Außerdem müsse Red Media schon deshalb Verbindung zu Russland haben, weil einzelne Mitarbeiter früher einmal für russische Medien gearbeitet hätten, wohlgemerkt, bevor diese Medien verboten wurden.
Durchaus interessant, in der Frage Israel ist Russland ja auch beweglich. Kommen wir nochmal auf einen der eingangs erwähnten Schlager zurück. Sex Pistols, God Save the Queen aus dem Jahr 1977. Hier singen sie No Future, keine Zukunft. Weitsichtig möchte ich fast meinen, auf die Verranntheit der aktuellen Situation blickend. Mir fehlt es derzeit im Februar 2026 tatsächlich an der Fantasie, mir auf absehbare Zeit eine Auflösung des jetzigen Konflikts vorzustellen. Auch hier würde ich den Begriff Faschismus nehmen. Alle Kanäle zerlegt, alle Brücken zerschlagen, alle Vorstufen dazugerechnet seit 20 Jahren. Es gibt 20-Jährige, die kennen Russland nur als Feind. Zum Fazit von Sarah Wagenknecht.
Wir müssen alles tun, um diese faschistoide Praxis zu stoppen, bevor sie sehr viel mehr Menschen um ihre Freiheit und ihr normales Leben bringt. Bürger, die kein Gesetz verletzt haben, ökonomisch und sozial auszulöschen, ausdrücklich um ein Exempel zu statuieren und andere einzuschüchtern und zum Verstummen zu bringen, das ist schon nicht mehr nur einfach grobes Unrecht. Das ist Faschismus. Und man fragt sich schon, wieso gibt es keine couragierten Staatsanwälte und Richter, die sich des Themas annehmen? Wird das Bundesverfassungsgericht irgendwann die Vereinbarkeit des jüngsten Bundestagsbeschlusses mit dem deutschen Grundgesetz prüfen? Und wenn nicht, warum nicht? Wo doch auf der Hand liegt, dass das nicht zusammenpasst. Und wo bleibt der Aufschrei der kritischen Öffentlichkeit, der Aufschrei kritischer Journalisten, die noch Zugang zu den großen Medien haben? Sind die alle schon so eingeschüchtert, dass sich keiner mehr traut?
Wer mitgemacht hat, wird Täter zu nennen sein. Das Dumme, nicht zum ersten, nicht zum zweiten, sondern zum dritten Mal. Die andere Seite, die wir nicht mehr zur Kenntnis nehmen, sieht das mittlerweile so und posiert mit unserer Besatzungsmacht USA. Sarah Wagenknecht und der Faschismus. Unser Dossier.
Ja, zum Beispiel so ein frisches Weißbier, ah, das ist super. Ja, und nachher, da treffen wir uns dann am Stammtisch und da wird dann das Zielwasser drinnen.
Der aktuelle Anlass treibt uns noch einmal nach München.
Löwenweiße von Löwenbräu.
Einen schönen guten Abend, verehrte Hörer. Ein paar Programmtipps für die kommende Stunde.
Es ist ja nicht schlimm, die Realität nicht ganz zu durchschauen, aber nicht mal mehr einen Fernbezug zu haben. Ich lese bei der Tagesschau, die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als Gradmesser für das transatlantische Klima. Fazit nach dem diesjährigen Treffen, es hat sich weiter abgekühlt, aber immerhin gab es keinen Eklat, wie durch US-Vize Vance 2025. Abgesehen davon, dass die Münchner Sicherheitskonferenz eine Lobbyveranstaltung der Rüstungsindustrie ist, die hierzu etwas zwischenstaatlichem aufgeblasen wird oder es eher noch schlimmer ist. Ich möchte behaupten, nach diesen Worten kann man selbst dem viel zitierten Erich Honecker 1989 nicht nachreden, er wäre von der Realität entrückt gewesen.
Werde weiter 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen.
Das belegen vor allem Honeckers Elaborate nach 1990, die das, was wir jetzt haben, im Prinzip vorhersagen. Und auch die Rede von Marco Rubio, hier missverstanden, eigentlich aber gut. Seine Abrechnung mit dem Globalismus und eben allem, was wir jetzt haben, daraus leitet sich eben ab. Zitat, wir haben unsere Souveränität zunehmend an internationale Institutionen delegiert. Ziehe ich den Friedensrat von Donald Trump mit ein, ist das die Erklärung, ich mache es mal vulgär, das Völkerrecht ist scheiße und völlig vorbei.
Das wird ein Sommer der Freiheit.
Der Terror gegen den globalen Süden wird nicht mehr in schöne Worte verkleidet. Rubio, die sogenannte Weltordnung, so genannt, wird nicht länger über die vitalen Interessen unserer Völker gestellt. Unserer, meinte die USA, völlig irre. Diese haben seit 1990 Krieg auf Krieg geführt. Schon kann man sagen, dem globalen Süden wird offen gedroht. Unterwerfung oder Gummi. Und auch Europa muss sich entscheiden. Unterwerfung oder Gummi. Diese Zusammenhänge nicht verstehend, verirrt sich Kaya Kallas in Substrate. Die europäische Zivilisation wäre nicht am Abgrund. Labert Kanada würde der EU beitreten wollen. Warum nicht auch noch Mexiko? Ich würde mich mittlerweile fast festlegen, wenn es Kriegshandlungen in Europa gibt, gibt es sie nicht mit Russland. Die machen sich an geballter Dummheit nicht mehr die Hände schmutzig. Die wird es mit den USA geben, die räumen dann einfach auf. Eine Aneinanderreihung geopolitischer Fehleinschätzungen bot Friedrich Merz. Sicher sah er auch, alte Weltordnungen wären tot. Er möchte jetzt mehr mit Afrika und den Golfstaaten. Romantisiert politische Ordnungen auf Verabredungen, die man sich praktisch in den Trümmerwüsten Gazas, Iraks, Libyens, Syriens anschauen kann. In Herrenmensch-Manier arbeitet er sich ab an Russland, die dortige Wirtschaft nicht verstehend. Er sieht künstliche Intelligenz als Schlüssel, na besser als gar keine. Hier ergänze ich die Befürchtung, dass zwischen Bier und Zigarette die Nordkoreaner hier mittlerweile weiter sind. Und so runde ich den ersten Teil meiner Polemik ab mit einem Ausspruch des Genossen Kim Jong-un. Das Post- und Fernmeldewesen ist Nerven- und Blutgefäßsystem des Landes. Zur Pahlavi-Rede gibt es Gerüchte. Zweifel an den genannten 250.000 Teilnehmern bei der Kundgebung gegen Iran. Hier fordert Pahlavi, Sohn des Schahs, Donald Trump, ich glaube sogar in Englisch, erneut zum militärischen Eingreifen gegen Teheran auf. Fotovergleiche gehen von maximal 30.000 Teilnehmern aus. Ich gebe zu, bei den 250.000 am Anfang auch geschluckt zu haben. Die Perser sind ein stolzes 3.000 Jahre altes Volk. Wer sich vorstellen kann, sie würden einen englisch sprechenden, in den USA lebenden Sohn eines brutalen Monarchs, der zu Militäraktionen gegen das Land aufruft, haben wollen, muss schon über beeindruckenden Optimismus verfügen. Venezuelas Oppositionspolitikerin forderte ja Ähnliches und der Links argumentierte, Jürgen Elsässer vom rechten Kompaktmagazin, wie es die anderen einordnen.
Und wenn die angloamerikanischen Imperialisten von Menschenrechten reden, dann meinen sie Schürfrechte.
Hier erneuere ich nochmal meine Dankbarkeit gegenüber Marco Rubio. Er spricht nicht mal mehr von Menschenrechten.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Bereits am 1. Januar 2026 tritt das neue Gesetz über den freiwilligen Militärdienst in Kraft.
Immer beeindruckend frisiert unsere Svetlana auch an diesem Montag, dem 16. Februar 2026 in der kleinen Audiodatei. Springers Welt stellt fest, zu wenige Soldaten wollen freiwillig nach Litauen. 10% der nötigen Soldaten haben sich gemeldet und beruft sich auf den Spiegel.
Die russischen Soldaten, die ihre Aufgaben effizient und schnell erfüllen.
Da gibt es wohl bei der Bundeswehr auf verschiedenen Leitungsebenen verschiedene Einschätzungen.
Und nun die weitere Nachricht.
Danke, beste Svetlana. Demos für Präsident Pavel in Tschechien, Wahlkampf Ungarn, Opposition greift Viktor Orban an. Dieser erklärt, wenn Brüssel seine Politik fortsetzt, wird es ein Jahrhundert der Demütigung Europas. Marco Rubio vor Ort. Der österreichische Botschafter erklärt Interesse an Kontakten mit Russland.
Austria first.
Polen, neues Aufklärungsbataillon nahe russischer Grenze und man will eigene Atomwaffen. Schnee, den Narren von West, Übergang in Regenglättegefahr. Die Woche noch kalt im Nordost, dann auch da milder.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.